hören, in anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hi, hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge von In anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit und alles das, was dieses große Thema gesunde Arbeit umgibt, beschäftigt. In diesem Podcast sprechen Menschen miteinander. Wir haben alle eine berufliche Vita, das ist klar, deswegen nehmen wir auch immer wieder mal einen Bezug. Aber das hier sind unsere Meinungen und keine durchgehenden Fakten, auch wenn wir sicherlich uns bemühen werden, unsere Aussagen immer mal wieder mit Fakten zu unterlegen. Heute haben wir ein spannendes Thema und ich hatte mit Niklas Magerl, unserem Gast, gerade schon eine kleine Vorbesprechung, wo ich mir auch nur gedacht habe, so, wow, jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen, dass wir nicht beide plötzlich ins Motzen verfallen oder Wutbürger werden oder andere schwierige Begriffe in diesen Zeiten. Aber ich habe es gerade schon gesagt, Niklas Magerl ist heute hier, Gesundheitsmanager der STRABAG. Ist ein altbekannter Gast, hat hier schon mal eine Folge mit uns zusammen gemacht. Schön, dass du den Weg nochmal zu mir gefunden hast, Niklas.
Ja, ihr habt noch die gleiche Adresse und ich kenne euch dann doch ganz gut und deswegen habe ich da schnell wieder hergefunden. Du hast es auch sehr schön beschrieben hier auf dem Notizzettel, ein Herausforderungskomplex.
Also, so ist es.
Es gibt so, viele Fettnäpfchen, wir versuchen da gar nicht erst reinzusteigen, aber Politikgebäsche bringt uns auch nicht weiter.
Genau.
Deswegen, wie kann man gesunde Arbeitspolitik einfach ein bisschen zueinander bringen.
Das ist eine schöne Zielformulierung. Hoffentlich schaffen wir es uns daran zu halten, aber das ist genau die Intention heute. Wir wollen über den tatsächlichen Herausforderungskomplex sprechen. Gesunde Arbeit, eigentlich ist jedem bekannt, ist unabdingbar geworden. Es gibt gar keine Frage mehr, ob man es tut. Es gibt eher die Frage, was man tut und wie man es tut. Und ich steige mal provokant ein. Leider haben wir, sagen wir mal, seit 2016, da gab es dann das Präventionsgesetz wieder, nachdem es der Herr Seehofer mal aufgrund von Bauchtanzgruppen abgeschafft hatte. Er könnte recht gehabt haben. Ja. Ja. Aber dann gab es die Novellierung, verankert in § 20 SGB 5, verschiedene Absätze, verschiedene Bedeutungen und dazugehörig die Erklärung, eigentlich den Spitzenleitfaden der Krankenkassen. Und seitdem bemüht man sich rein theoretisch, politisch um das Thema gesunde Arbeit.
Ja.
Man muss noch eins dazu sagen, schöne Grüße an Hubertus Heil, der macht ja jetzt seine zweite Legislaturperiode mit. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist für das ganze Thema Arbeitssicherheit und auch Arbeitsmedizin rein theoretisch zuständig. Also dieser große Block des betrieblichen Gesundheitsmanagements unter dem Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit gehört eher in diese Ägide, während das Präventionsgesetz verantwortlich vom BMG gezeichnet ist. So, das mal zur Ausgangslage. Aber ich finde, worüber wir mal als erstes reden sollten, warum ist denn das überhaupt eine Herausforderung? Und für mich ist so ein bisschen wichtig, nochmal klarzustellen, was ist eigentlich die Bedeutung von Arbeit und Gesundheit? Wie siehst du das, Niklas? Was sind deine Erfahrungen auch aus jetzt ja eine Betreuung rein theoretisch von über 30.000 MitarbeiterInnen im STRABAG-Konzern.
Ja, du fängst natürlich mit dem einfachsten Thema an. Was ist die Bedeutung von Arbeit und Gesundheit? Also da streiten sich ja nicht nur die Quellen, da streiten sich sämtliche Parteien. Den Präventionsleitfaden sollte man auf jeden Fall kennen in Deutschland, wenn man im BGM arbeitet.
Ja.
Der ist auch im internationalen Vergleich, wir haben auch mit Österreich, mit Schweiz und so weiter zu tun, ist das schon herausragend. Es ist aber die Frage, ist das wirklich noch State of the Art? Also kann etwas, was 2016 eingeführt wurde, immer noch aktuell so in der BGM-Unternehmenswelt gelebt werden? Das würde ich eher mit einem Jein beantworten. Also das kann nicht die Lösung sein, dass alles, nur alles, was da drin steht, dass das die Maxime ist, was es im BGM zu erreichen gilt. Natürlich sind da viele Handlungsfelder dabei, viele Ansätze, Qualifikationsniveaus und so weiter. Aber das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, Nutzbarkeit, Wirksamkeit allein mit dem Präventionsleitfaden ist mir ein bisschen zu gering.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Der kluge Politiker würde sich auf die Definition beziehen, denn tatsächlich umschreibt der Präventionsleitfaden und auch das Präventionsgesetz streng genommen im Kontext Arbeit die betriebliche Gesundheitsförderung. Also zu unterscheiden das Gesundheitsmanagement, der strukturelle, planvolle Aufbau, der meistens und state of the art eher in einem Projektcharakter umgesetzt werden soll, währenddessen wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung die tatsächlichen Interventionen und Maßnahmen meinen. Und da gibt es bestimmte Handlungsfelder, Bewegung, Ernährung, genau. Psyche, Sucht. Schlaf hat es übrigens noch immer nicht reingeschafft.
Ja? Ist auch nicht so wichtig.
Genau. Wer schläft, verpasst den Tag.
Ja,
nein. Eben. Also, ne, das war eine Persiflage. Das ist genau ein Thema und ich finde, du hast sehr recht. Also ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Ich gehe noch einen Schritt weiter. War das 2016 schon zeitgemäß? Eine kleine Betrachtung auf Krankheitsstatistiken. Mhm. Wir haben seit Jahren einen enormen Anstieg von muskuloskeletalen Erkrankungen. Mhm. Und ja, sie sind noch immer die Nummer eins in Deutschland. Und nicht, auch. Genau, nicht wie so oft gesagt, mentale Gesundheitsproblematiken, F-Diagnosen. Wohlgemerkt, diese steigen exponentiell schneller. So, jetzt würde man ja sagen, ja, was willst du denn, Schmidt-Bleicher? Hier ist doch Bewegung drin und Psyche als Handlungsfeld, das wird ja wohl reichen. Aber die Thematik liegt, glaube ich, ein bisschen tiefer, nämlich, wo liegen denn die Ursachen? Also die große Frage nach dem, worum geht es denn eigentlich wirklich?
Und die könnte ich vielleicht auch, ich falle dir jetzt ins Wort.
Gerne.
Das habe ich beim ersten Podcast schon erfolgreich gemacht.
Immer weiter.
Warum nicht ein Leitfaden für jedes einzelne Handlungsfeld?
Ja.
Warum nicht ein großes Ganzes und ich muss alles gezwungenermaßen darin verpacken? Warum nicht für jedes Handlungsfeld, auch für Schlaf, Gesundheit natürlich auch ein eigenes?
Die große Frage, wir werden später auch nochmal, glaube ich, ein Beispiel dazu oder sollten nachher nochmal ein Beispiel dazu besprechen. Hat man dort versucht, intersektoral zu denken, so wie das in der Versorgung noch nicht passiert ist, aber jetzt ein großer Trend wird? Oder hat man in Wirklichkeit einfach was runtergeschrieben und hat das eben auch blind kopiert auf das Setting Arbeit. Und da muss ich es einfach nochmal sagen, wenn wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement für gesunde Arbeit, wenn wir analysieren, dann arbeiten wir mit 5 grundlegenden Herausforderungen, die kann ich im Präventionsleitfaden nicht im Ansatz wiederfinden. Ja? Nämlich zu sagen, also als allererstes muss sich das, was man tut, auf die Unternehmensziele ableiten. Und das ist auch relativ logisch. Jeder Mitarbeitende, jede
Ansonsten
Mitarbeitende...
Ansonsten bleiben wir eine einsame Stabstelle.
So ist es. Muss ein Interesse daran haben, eine Wirksamkeit für die Unternehmensziele zu erreichen, denn dieses Unternehmen sichert ja auch die Arbeitsexistenz desjenigen. Ja. Das heißt aber nicht, dass man sich diesem Unternehmen so hingeben muss, dass man darüber krank wird. Ja? Deswegen ist das ja auch gesunde Arbeit. Und was mir mannigfaltig auffällt, ist, die Integration in die alltäglichen Arbeitsabläufe, also Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe, die findet faktisch gar nicht statt. Und sie ist im Präventionsleitfaden im Übrigen auch nicht vorgesehen. Ja, sondern da geht es dann tatsächlich ganz schnell mal um, was ist denn mit dem Bewegungskurs nach Feierabend oder bewegte Pause oder wir machen irgendwo mal einen Smoothie, noch schlimmer, Gesundheitstage. Ja.
Alles Abneigung gegen Gesundheitstage.
Ich habe eine leichte Abneigung gegen Gesundheitstage entwickelt, aber schlichtweg, weil ich sage, ich möchte gerne Dinge tun, wo ich mich vorher gefragt habe, warum.
Ja.
Und wenn ich das dann bemessen möchte, dann würde ich behaupten, Gesundheitstag tue ich oder führe ich durch, damit ich maßgeblich Mitarbeiterzufriedenheit erziele. Oder aber die Sensibilität für das Thema Gesundheit steigern.
Ja, Eventscharakter und fürs Onboarding von einem neuen Standort oder so ist es.
Genau, so.
Kann das wunderbar mal machen.
Politisch vorgesehen ist das im Übrigen nicht, ist aber übrigens Praxisrealität.
Ja? Ja, natürlich.
Also das ist ja das Wahnsinnige daran. Also ja. Im Präventionsleitfaden lässt sich gar nicht rausfinden, dass
Eintagsfliegenpolitik.
Genau, dass man einen Gesundheitstag machen dürfte, sondern der Wille war groß, aber das Fleisch war schwach. Ja, und genau da kommen wir jetzt, glaube ich, an den Punkt. Lass uns mal über die Funktionalität, wir haben schon angefangen, dieser Gesetzgebung sprechen. Also, dass die unter Umständen nicht ganz zeitgemäß ist, vielleicht weil sie auch nicht tatsächlich von Unternehmen entworfen wurde.
Das auch. Und die Frage ist halt auch, muss das ein Gesetz sein?
Ich glaube, ein Gesetz braucht es, um die Legitimation zu erhöhen. Gehen wir mal in diese klassische Gewaltenteilung rein, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen abstrakt sind. Aber Also wir haben die Judikative, wir haben die Legislative, wir haben die Exekutive. Ja. Und tatsächlich kann man das beim Thema gesunde Arbeit auch mal übersetzen. Also wir haben die Judikative, das ist das Präventionsgesetz. Mhm. Und wir haben die Legislative, das sind die gesetzlichen Krankenversicherungen. Denn die sind dafür da, den Topf von immerhin einigen 100 Millionen Euro pro Jahr.
Das ist schon ein bisschen Geld.
Das ist richtig viel Geld, ja. Und das ist weder in 2020 noch in 2021 in Gänze verausgabt worden. Und dann, wenn man in den Präventionsbericht reinguckt, erschreckenderweise betrifft es zwischen 36.000 und 48.000 Unternehmen. Mhm. Um es mal kurz zu sagen, wir haben 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland und meinetwegen sind 2,2 Millionen Einzelunternehmen. Und 500.000 Unternehmen sind aus welchem Grund auch immer nicht geeignet. Aber dann sind es noch immer eine Zielgruppe von 500.000 Unternehmen, von denen jetzt lediglich 10%, mal ganz grob über den Daumen gepeilt, mit Präventionsgeldern versorgt wurden. Also, und wenn ich jetzt die Legislative bin, dann bin ich schon an dem Punkt, wo ist denn hier die Hohl- und die Bringschuld eigentlich angesetzt? Und ich habe das Gefühl, das Gesetz ist dahingehend vollkommen dysfunktional, was unsere eigentliche Herausforderung angeht.
Das stimmt, aber da kann, also ich will jetzt nicht Krankenkassen verteidigen, Gottes
Willen. Nein.
Wir arbeiten auch mit Krankenkassen natürlich zusammen, mit gesetzlichen. Die Frage kann man aber auch zurückspielen auf Unternehmensseite. Also müssen wir uns auch wirklich als Unternehmen an die eigene Nase fassen, machen wir genug mit Krankenkassen, suchen wir auch wirklich genug die Nähe zu Krankenkassen und vor allem, wie bindend ist das? Also ich kenne viele Konzerne, da sagen wir Krankenkassenkolleginnen und Kollegen dann eben, bis da mal ein Projekt in Gang kommt, bis da mal eine Gesundheitsinitiative in Gang, das dauert Monate. Also wir stellen uns halt auch organisatorisch auch einfach echt oft dämlich an
im BGM. Ja, ja, ich bemühe mal einen Begriff, der wirklich schwierig ist, aber bezogen auf die Prävention. Und das mag sein, da hast du recht, bezogen auf den Dachraum ist Deutschland da innovativ unterwegs gewesen, ja, und auch noch weiterhin sehr innovativ. Ja. Trotzdem dürfen wir innerhalb von Deutschland vielleicht schon mal in Richtung eines Kollektivversagens denken. Ja, also, und ich gehe auf die Pandemie kurz ein. Also, wie kann es eigentlich möglich sein, dass in einem,
jetzt bin ich gespannt,
ja, dass in einem Zeitraum, wo ab April große Erhebung von YouGov und Statista, also der Statista Global Consumer Index, die Wertigkeit von Gesundheit und sozialer Sicherheit von ursprünglich Platz 4 in der Bedürfniskette von Menschen auf Platz 1 geschossen ist. Es ist ja eigentlich auch logisch, warum. Und seitdem unangefochten diesen Spitzenplatz verteidigt. Ja. Ja, und das wird uns jetzt auch übrigens von vielen Unternehmen mittlerweile gespiegelt, so, wir müssen jetzt was tun, wir wissen aber nicht wie. Ja. Also wie kann es sein, dass genau in dieser Zeit das Thema gesunde Arbeit abgesagt wurde? Wo war dort die Legislative, wo war auch eine Judikative? Also das BMG hat damals beschlossen, die verpflichtende Ausgabe der Präventionsgelder in 2020 abzuschaffen und zu sagen, ja, irgendwie kommt man jetzt, man kommt jetzt nicht ran, dann müsst ihr dieses Geld nicht ausgeben. Es hätte wirklich eine Menge anderer Möglichkeiten gegeben. Übrigens auch zum Vorteil der Krankenkassen. Ich bin alles andere als der Krankenkassengegner, sondern ich möchte gerne auf Augenhöhe der Diskurspartner sein, weil ich sehe viele sehr positive Bemühungen bei Krankenkassen. Das steht definitiv ganz außer Frage.
Definitiv auch mit modernen Themen und Handlungsfeldern und Studien und hast du nicht gesehen.
Genau.
Da wurde aber halt, das Pandemie-Thema sollten wir kurz halten, da wurde halt viel gesprochen, aber wenig gesagt.
Richtig, richtig. Und das wäre aber etwas, was ein Gesetzgeber vorzugeben hat.
Genau.
Ja? Also in einer Krise ist das direktive Handeln meistens der Weg aus der Krise. Ja. Und du hast recht, wir sollten das Thema Pandemie nicht zu groß ziehen. Ich möchte aber trotzdem auf die lieben Kollegen, Herrn Prof. Dr. Lohmann und Prof. Dr. Volker Nürnberg, schöne Grüße an diesem, auf diesem Weg von uns beiden, eingehen. Die haben gerade ein Posting veröffentlicht, wo sie eine Empfehlung an den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach geben und sagen, Achtung, die Pandemie bewegt sich in die Endemie. Jetzt bitte nicht die anderen Themen vernachlässigen. Also jetzt ist der Moment gekommen, wo Prävention tatsächlich relevant wird. Und dort, finde ich, müssen wir weniger noch am Anfang über das Thema Wirksamkeit sprechen, sondern überhaupt mal über die Nutzbarkeit. Ja, also ich glaube, sofern man Unternehmen sicherlich ab und zu vorwerfen kann, Jungs, ihr müsst auch was machen. Also ja. Jungs, Entschuldigung, Jungs und Mädels, ja. Ja, ich begrüße das sehr. Also ich erlebe auch in vielen Vorstandspositionen Geschlechtervielfalt, das ist genau richtig so. Nichtsdestotrotz, also ich kann da nicht sitzen und sagen, ja, ich habe ja hier das Unternehmen, das wird ja wohl reichen, jetzt müssen sie alle zu mir kommen.
Ja.
Ich muss schon Eigeninitiative entwickeln. Ja,
das wäre wichtig. Also kannst du wirklich noch das Wort Fachkräftemangel ernst nehmen? Kurzer Exkurs. Also ich, es gibt doch keinen Mangel mehr an Fachkräftemangel.
Ich glaube, der Begriff Fachkräftemangel an sich ist illegitim. Und zwar in dem Punkt, wenn ich ihn nicht mit bestimmten Attributen versehe. Also in meiner Region, bezogen auf die Bewerber, die ich mir wünsche, herrscht Fachkräftemangel.
Ja, aber da muss, das kann ich verstehen.
Genau.
Wenn es allgemein gehalten wird, dann denke ich mir, will ich zu einem Unternehmen, das aus der Jammerposition hinaus oder heraus, aber... Das würde jetzt zu weit führen. Also es gäbe schon Möglichkeiten, wie man da gesetzlich nachschärfen kann. Nicht nur diversifiziert in die Breite, sondern natürlich auch nach Handlungsfeldern und nach Verantwortlichkeiten. Weil das fehlt tatsächlich noch.
Genau. Und nochmal zurück zu den drei Gewalten. Judikative, Legislative, Exekutive. Die Ausführende sind übrigens wir, die Dienstleister und die Unternehmen. Ja. Und zu ganz kleinen Anteilen, auch da nochmal ein kleines Schutzschild vor die Krankenkasse, die Krankenkassen. Also selbst mit höheren Personalquoten im Bereich gesunde Arbeit der Krankenkassen ist es undenkbar, diese schiere Menge an Mitarbeitenden in Deutschland eigenständig zu bedienen.
Richtig.
Es ist notwendig, dass es Dienstleister tun. Deswegen dürfen wir uns auch selber ein bisschen an die Nase packen. Ja? Also da bin ich schon dabei. Trotzdem, die Nutzbarkeit oder auch die Durchgängigkeit dieses Themas ist eines der großen Probleme. Also es ist sehr, sehr aufwendig für Unternehmen zu verstehen, wie kriege ich eigentlich eine Förderung der Krankenkassen für das Thema Prävention. Und es lugt immer etwas Kleines rüber. Und das muss man einfach so sagen, das ist problematisch, steht übrigens auch im aktuellen Koalitionsvertrag mit drin. Ich kann ja gerade gar nicht als Unternehmen entscheiden, ist das, was mir angeboten wird, wirklich gut? Plus, ich habe das Gefühl, die Krankenkasse möchte dort ihre Marke stärken und möchte unter Umständen eigentlich auch Mitglieder werben.
Ja.
Und da möchte ich mal eine Lanze brechen. Das ist nichts Gefährliches, Gemeines und es ist auch nichts Verbotenes. Es ist lediglich verboten, Präventionsgelder dafür zu nutzen. So.
Ja, genau. Das steht ja auch explizit so drin. Das da habe ich auch ziemlich gefeiert, dass das so drin steht. Dass eine Krankenkasse markenbildend arbeitet, das tun wir alle. Das tun wir auch als Geschäftsführer, aber auch als Einzelperson. Das tun wir als Dozent, als BGM-Mitarbeiter da. Das ist nichts Schlimmes. Aber ich verstehe, was du sagen willst.
Ja, und jetzt komme ich mal auf dieses Thema zurück. Also wie machen wir das denn nutzbarer? In meiner Welt gibt es zwei Schwerpunkte, die zu setzen wären. Und die sind beide von der Politik nicht adäquat bearbeitet. Also dieses Präventionsgesetz ist da und das läuft einfach durch. Es werden auch keine Konsequenzen aus den Präventionsberichten gezogen.
Ja.
Und die Vertreter im BMG, und das muss ich auch jetzt fairerweise sagen, das kann ich wirklich verstehen, die haben halt jetzt 2 Jahre echt ganz schön viel andere Dinge zu tun gehabt.
Absolut.
Aber es ist natürlich verrückt, die ganze Zeit zu bewältigen, anstatt zu ermöglichen.
Ja.
Und genau dieses Thema Ermöglichen von gesunder Arbeit würde uns den Wettbewerbsvorsprung aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive auch mal bringen, der jetzt notwendig ist. In Deutschland. Und also zwei Schwerpunkte hatte ich gesagt. Das eine ist, ich glaube, wir müssen über das Thema Öffentlichkeitsarbeit für gesunde Arbeit sprechen.
Ja,
ja. Ja? Also es ist
alle Daumen hoch.
Genau, es ist ich höre schemenhaft, laienhaft, Prävention ist wichtig aus der Politik.
Das BGM ist das Solardach der Arbeitswelt. Solange Energie drauf scheint, alles gut. Aber irgendwann ist ein grauer Himmel, so wie heute in Köln ein bisschen. Da hat das BGM dann gleich weniger Triebkraft und irgendwann ist nachts, da kommt da oben nichts an.
Aber deswegen ist ja genau die Frage, also drehe ich jetzt unter Umständen nochmal eine Runde enger? Sollte ich vielleicht sogar Unternehmen in die Präventionsverpflichtung nehmen? Also mein Link ist folgender. Wir haben die Prävention im BMG sitzen. Und wir haben die Arbeitssicherheit und den Arbeitsschutz gesetzlich verpflichtend, thematisch wahnsinnig eng beieinander.
Ja.
Ja? Und trotzdem same, same, but different. Es ist nicht das Gleiche. Ganz wichtig, ja. Müsste man das nicht verzahnen?
Das müsste man auf jeden Fall verzahnen. Man muss aber noch einen Schritt vorher sagen, also die Situation, die jetzt, wir nehmen jetzt Mitte Januar 2022 hier auf, die Situation, die wir jetzt im BGM haben, das sind die Geister, die ich rief, das ist die Öffentlichkeitsarbeit der letzten 10 Jahre im BGM und dafür zahlen wir jetzt die Quittung. Also der Bekanntheitsgrad vom BGM ist aus den letzten 10 Jahren entstanden.
Ja.
Und da dürfen sich alle an die eigene Nase packen, ob das wirklich noch Status quo sein kann. Wenn ich bin, will nicht sagen neidisch, aber ich gucke sehr gerne auf die Personalentwicklungsabteilung von Unternehmen. Die machen riesige Kongresse, die machen Fachbücher, die machen Studien, die tauschen sich aus. Da ist die Denke, es ist mir egal, von welchem Konzern oder welchem Unternehmen da jemand auf der Bühne steht, ich kann was lernen. Und die, denke ich, ist im BGM in Deutschland noch nicht wirklich angelegt.
Überhaupt nicht. Und das stimmt, das kann ich jetzt mal aus der großen, weiten Dienstleisterwelt sagen. Da ist es entweder, also ich muss das potenzielle Kundenunternehmen, den Partner eben überzeugen mit meiner Leistung.
Ja.
Dann komme ich ganz schnell an den Punkt, dass ich vielleicht auch mal ein Stück weit übertreibe, was kann denn da so alles passieren? Also es gibt Studien zum Thema gesunde Arbeit, da ist der Return on Invest auf 1:11 beschrieben.
Ach, das stimmt gar nicht.
Da muss ich lachen. Ja? Also das ist Bullshit, aber aus einer anderen Richtung heraus Bullshit. Das ist nicht wirklich linear nachweisbar. Also das ist einfach eine Beliebigkeitsstatistik und die kriege ich schon irgendwo hin argumentiert.
Ist auch methodisch nicht sonderlich gut aufgearbeitet.
Absolut, absolut.
Aber wenn ich jetzt im Unternehmen dafür verantwortlich bin, das BGM in Deutschland besser zu machen bei uns, nehme ich dann einem anderen Konzern was weg? Nö. Wenn ich einen guten Job mache und darüber berichte und ein anderer oder eine andere tut das auch, dann wächst doch die Branche insgesamt.
Genau.
Und wir sind halt so gern im Schneckenhaus drin. Und ach, da ist was Interessantes, dann gucke ich mal und dann sofort wieder zurück.
Ja, und das kann nicht die Lösung sein. Ob das ein Konkurrenzdenken ist, steht mal auf dem einen Blatt. Das andere ist, und genau da gehe ich hin, also wir reden ja von einem gewaltigen Präventionsmitteltopf.
Ja.
So. Warum kann ich es nicht schaffen, das Thema Öffentlichkeitsarbeit als Ausgabepflicht zu verankern? Also ich könnte das Budget ja noch weiter strukturieren. Es ist ganz, ganz grob strukturiert.
Das könnte ich ja steuerlich noch besser geltend machen.
Jetzt komme ich aber an eine kleine Krux. Und das weiß ich, dass das schwierig ist. Das würde ja jetzt eine Krankenkasse quasi automatisch dazu bringen, dass die Krankenkasse, die die meisten Mitglieder hat, die meisten Gelder für diese Öffentlichkeitsarbeit, also vielleicht für alle, die da komplett blank sind in dem Thema, es müssen grob 7 Euro pro gesetzlich Versicherten, also pro Mitglied, für das Thema Prävention in Gänze pro Jahr ausgegeben werden. Müssen ist unterstrichen. Wird es nicht ausgegeben, geht das Geld weiter und wird abgezogen, geht in sogenannte regionale Koordinierungsstellen, deren Wirksamkeit vorsichtig formuliert, ja.
Genau.
Also ich habe da noch nicht so viel erlebt und ich will den Menschen da nichts Böses. Ja. Ich glaube, die sind einfach handlungsoptionslos.
Ja.
So, trotzdem zurück, Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn ich jetzt sagen würde, von diesen 7 Euro, da gehen verpflichtend 2,53 Euro, die meisten Kassen 3,25 Euro, ins Thema betriebliches Gesundheitsmanagement rein. Warum sage ich nicht, und 1 Euro davon
muss
für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden? Das wäre mein Punkt. Aber dann würden wir einen Wettbewerbsvorteil für Krankenkassen schaffen, der, also darüber müsste man diskutieren.
Die haben aber sowieso schon einen Wettbewerbs, die haben sowieso schon eine Wettbewerbssituation.
Ja, da haben wir übrigens politisch unterschiedliche Richtungen, Herr Magerl.
Ja,
also das klingt mir ein bisschen nach freie Marktwirtschaft, was du gerade sagst.
Ein bisschen.
Das ist okay. Ja, also das ist ja eine Ansicht, die darf man haben. Ich glaube, man würde damit dann...
Die hat sogar die Regierung.
Man würde ein politisches Ziel verfolgen, nämlich das Verkleinern der Krankenkassenanzahl würde sich dadurch nochmal beschleunigen, weil die Reichweiten steigen würden. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir uns die Frage stellen, worum geht es wirklich? Und es geht eigentlich darum, das Thema gesunde Arbeit besser zu publizieren, die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, die Sensibilität in der gesamten Bevölkerung darauf zu verwenden.
Eben, man kann doch wirklich sagen... Sowohl Dienstleisterseite als auch Unternehmensseite, wir würden alle von einem höheren Bekanntheitsgrad des BGMs profitieren. Alle.
Ganz ohne Frage. Und deswegen gilt übrigens für uns auch als Dienstleister, kooperieren oder verlieren. Ja? Also es ist Irrsinn zu glauben, dass wir mit den maximal wirklich 10 relevanten Dienstleistern in Deutschland, also wir reden mal, die haben ein Resultat dahinter stehen, die haben eine höhere Anzahl Festangestellter, die haben große Netzwerke, die haben große Reichweiten.
Große Projekte.
Ja, also auch wir sollten in die Verpflichtung genommen werden. Und das ist eigentlich mein zweiter Punkt, auf den ich gleich kommen möchte. Dafür muss man aber was an der Vergabe der Finanzen ändern.
Ja, das verstehe ich. Und deswegen mehr in Öffentlichkeitsarbeit kann ich nur begrüßen.
Ja,
vielleicht mal ein praktisches Beispiel.
Ja.
Ich kann mich ja im BGM nur... mit denen beschäftigen, die in der Arbeitswelt sind. 16 bis zur Rente.
Korrekt.
Wieso muss ich eigentlich der jüngsten Generation, die da ins Unternehmen kommt, auf Azubi-Ebene oder duale Studentinnen und Studenten, wieso muss ich denen noch erklären, was gesunde Arbeit ist oder auch nur betriebliche Gesundheitsförderung?
Warum ist es nicht Teil der Schulausbildung?
Warum ist es nicht Teil der Schulausbildung? Deinen eigenen Block für Gesundheit wird schwierig in Deutschland. Das dazu hängt... der Wert an Gesundheit einfach nicht hoch genug. Hm. Das liegt auch an unserer Tradition leider, dass Gesundheit immer was nicht Böses, aber was Langweiliges manchmal auch ist. Warum in der Schule nicht Praxisfortbildungen für Arbeit? Was ist Personalentwicklung? Was ist Employer Branding? Was ist halt auch betriebliche Gesundheitsförderung? Und da könntest du sehr wohl dann Öffentlichkeitsgelder einfach mit reinpacken.
Ja, wenn es denn da wirklich am Geld hängt, das ist ja die Frage. Also geht es da um den Willen?
Manchmal hängt es auch am Faxgerät, aber
das
wäre zumindest mal eine Idee, was man machen könnte.
Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter. Also ich habe mir überlegt, und ich kenne das übrigens aus vielen Unternehmen, da hat man einmal eine gute Erfahrung mit irgendeiner Gesundheitsmaßnahme gemacht, dann wird die höher budgetiert und dann immer mehr davon und dann wundert man sich, dass irgendwie die Wirksamkeitskurve so langsam, aber sicher anfängt, flacher zu werden.
Ja, du gehst ja auch nicht jedes Mal in dasselbe Restaurant.
So ist es. Und deswegen muss eigentlich das Ziel sein, diese enorme Summe Geld besser und sinnvoller zu allokieren. Und das könnte eine Krankenkasse aus sich selber heraus, und das ist gar nicht böse gemeint, das können sie nicht, weil sie gar nicht die erforderliche Personaldecke dafür haben. Ja. Und viele Krankenkassen, außer jetzt mal die 4, 5 großen Ersatzkassen oder der AOK-Verbund in Gänze, hat auch gar nicht die regionale Reichweite. Also die sind einfach gar nicht überall in Deutschland da. Deswegen ist die große Frage, gehört das nicht eigentlich in einen Präventionsfonds? Und aus diesem Präventionsfonds, in den im Übrigen, wir waren hier gerade beim Thema, wir wollen nicht Krankenkassen bashen und das will ich auch nicht, da bitte übrigens auch die Berufsgenossenschaften, die Rentenversicherung, die sind allesamt an der Prävention beteiligt, von denen sieht und hört man sehr wenig in diesem Bereich. Ja. Eine BZGA, gut, die haben jetzt gerade ein dickes juristisches Urteil noch kassiert, dass sie keine Alimentierung über die GKV haben dürfen, aber auch die müssten dort eigentlich reinliefern. Ja. Und aus diesem Fonds könnte man genauso wie aus einem Forschungszulagengesetz oder aus anderen Innovationsfonds als Unternehmen oder in der Kombination als Dienstleister Anträge stellen und auch entsprechend abrufen.
Genau, und da könnte man endlich mal, Ansätze gibt es da ja schon, ich kenne da auch noch ein Beispielprojekt von euch, das einfach mehr projekthafter zu gestalten als Projektmodell, weil es ist ja, die Realität schaut so aus, vereinfacht gesagt, du Dienstleister, ich Unternehmen, ich brauche Workshops, ich kaufe ein.
Genau.
Wieso muss ich das alleine machen? Nochmal,
richtig.
Wieso kann nicht eine Region Köln-Deutz sagen, wir machen jetzt ein 4-wöchiges Projekt und da klingt sich dann Rentenversicherung, Politik, alle KMU, Konzern, völlig egal. die klinken sich dann da ein.
Und weil sie alle vorher in den Fonds Geld gegeben haben,
dürfen die da auch alle mitmachen.
Ja,
und dann ist die kleine Backstube dabei und alles, alle, die mitmachen wollen, können dann...
Exakt. Und da sind wir auch weit weg von kommunaler Gesundheitsförderung, sondern jetzt sind wir wirklich mal intersektoral in der Prävention unterwegs.
Ich muss nur ein Wort sagen zu kommunalen, wie ist ein Vogel. Zu denken, das hat dann eine Grenze, Kommune und dann ein Stopp und das Nachbarort.
Genau.
Anderes Thema.
Ja, das Nachbardorf darf nicht mitmachen. Aber also das ist dieses große Thema, das nicht angegangen wurde, Reichweite und Publicity und wo man sicherlich nie in böser Absicht, aber Gräben gegraben hat, die nicht zu überwinden sind. Ja. Und du hast es sehr schön, finde ich, dargestellt beim Thema Unternehmen. Ja, da ist das so, oh, jetzt habe ich aber hier so ein Single-Sign-On-Projekt, das läuft super gut, das werde ich auf gar keinen Fall mit anderen teilen. Das würde in dem Moment schon nicht mehr gehen, weil der Fonds sagen würde, danke, das ist ein Best-Practice-Beispiel, das verteilen wir jetzt an alle Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, die das gerne wollen. Ja? Also was mir da vorschwebt, ist so eine Art Bundesstiftung gesunde Arbeit, zum Beispiel. Ja? Aber also das sind die Optionen, wo ich jetzt wirklich sagen könnte, durch eine verbesserte, gezielte Budgetallokation, kriege ich die Spieler an einen Tisch? Denn das passiert nicht.
Das wäre so viel einfacher, weil da kann ich mich als Unternehmen dran zapfen, wenn ich mit BGM noch fast gar nichts zu tun hatte.
Immer.
Und jetzt ist es so, also ich arbeite sehr gerne mit Krankenkassen deutschlandweit zusammen, das machen wir auch. Das muss auch sein, das ist auch eine Waffe im BGM, muss man halt auch mal sagen, das ist schon stark. Aber wenn ich keinen guten Job mache im BGM, dann geht die Krankenkasse woanders hin.
So ist es. Klingelt
eine Haustür weiter. Und Köln hat viele Unternehmen.
Ja.
Dann gehen die halt zu einer anderen Branche, zu einem anderen
Arbeitgeber. Und dazu kommt etwas, wo ich auch sagen muss, ja, und dann ist das wieder schwierig und dann machen Unternehmen das nicht. Und da muss ich ja sagen, ja, gelitten. Also wenn ich das als Unternehmen nicht mache, ich habe eine unternehmerische Verantwortung. Und wenn ich nicht bereit bin, die HR-Risiken der Zukunft zu denken, abzuwägen und zu bearbeiten, dann versage ich eben als Unternehmer. Das kann ich als, ich bin ja nun einfach Unternehmer, kann ich das halt auch einfach sagen. Da habe ich halt Pech gehabt. Das ist das unternehmerische Risiko.
Die demografische Keule, die wird härter zuschlagen, als wir uns das jetzt vorstellen können.
Ja, aber ich muss natürlich auf der anderen Seite auch mal sagen, also ich nehme jetzt mal eine Strabag, ich nehme eine Deutsche Post, eine Telekom, eine SAP, oder die Einzelhändler in Deutschland, Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, wenn die konzertiert das Thema gesunde Arbeit spielen, dort Standards setzen, dann hat das eine volkswirtschaftliche Auswirkung. Und ich finde, das muss also dem muss Rechnung getragen werden, dass ich
da
nicht...
Da könnte man wirklich mal ein ROI dann berechnen.
Ja, ja genau, da könnten wir mal valide Zahlen machen. Ja. Aber das Verrückte daran ist ja was anderes. Mache ich es über eine neutrale geldgebende Instanz, dann habe ich den massiven Vorteil, dass ich für zielgenaue, gute und qualitätsgesicherte Alimentation sorgen kann. Und nochmal, ich möchte es den Krankenkassen nicht vorwerfen. Ich glaube nur einfach, es muss sie überfordern, diese Gelder zielgerecht adäquat auszugeben, weil es ist über deren Personalschlüssel und den immer weiter steigenden Kostendruck überhaupt nicht möglich. Und wir wollen bei der ganzen Sache auch eins nicht vergessen, 97% der Ausgaben der Krankenkassen gehen in die Versorgung und nicht in die Vorsorge. Also das ist jetzt auch nicht so ein valider Haushaltsanteil, wo man sagen würde, oh, da müssen wir aber danach die Kasse zumachen, weil die hat keine Daseinsberechtigung mehr. Ja, das stimmt schon. Das stimmt ja einfach nicht. Ja. Und deswegen finde ich, es braucht jetzt in dieser neuen Legislaturperiode moderne Konzepte. Und moderne Konzepte zeichnen sich für mich im Moment durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus. Also wir reden von New Work, wir reden von New Normal. Das New Normal ist dadurch gekennzeichnet, dass es unglaublich viel Variabilität benötigt. Und das gilt natürlich auch für Gesundheit. Im Moment ist es so, dass dieses New Normal extrem negativ auf den Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung einzahlt. Und das liegt nicht an dem Virus, das liegt an den Auswirkungen. Also Homeoffice, mentale Gesundheit und keine adäquaten Angebote. Eine geradezu lächerliche Versorgungsstruktur Und da muss ich dann doch mal ein, also
einmal, einen darfst du raushauen.
Ein Fingerpointing, ja, Stichwort Pflege. Ich nehme nur den Arzt als Beispiel und möchte direkt sagen, Sie können es mit jedem anderen spielen, der in der Pflege tätig ist. Ja, egal, ob es in der Ambulanz oder in der Altenpflege oder wo auch immer ist. Absolute Katastrophe, die Zustände, die dort vorherrschen. Es hat übrigens auch nur ein bisschen was mit Geld zu tun. Es hat was mit den Gesamtverhältnissen zu tun.
Mein Papa ist Krankenpfleger.
Super.
In der Notaufnahme, der sagt, er konnte früher mehr Patienten behandeln als heute. Das liegt nicht an seinem Arbeitstempo.
Natürlich. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Ja. Früher hieß es, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Heute heißt es, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
Ja.
Und die große Frage ist einfach, wie wollen wir denn mit so einem gesamtgesellschaftlichen Problem, also wir kommen aus einem wahnsinnig kurativen Gesundheitssystem, erst wenn man krank ist, geht's los. Ja. Und jetzt haben wir uns diese Säule unseres Gesundheitssystems, aber da haben wir so oft gegen getreten jetzt, dass sie brüchig wird. Also wir haben...
Die ist erst brüchig?
Ja gut, vielleicht bröckelt die auch schon. Ja, aber es ist genau das Thema. Also wenn wir jetzt nicht auf Vorsorge umschwenken und, das möchte ich sagen, es intelligent verzahnen...
Wird es unumkehrbar.
So ist es.
Ja gut, aber wir haben in Deutschland nicht gerade wenig Bürokratie. Wir haben sehr viele Regeln, wir haben sehr viele Vorschriften. Wir haben aber häufig auch ein Schubladendenken. Mhm. Also ich wünsche dir beste Gesundheit, Basti, aber wenn du dir jetzt dein Bein brechen solltest, dann wirst du operiert und danach hast du 6 Wochen Physiotherapie. Das war's.
So ist es.
Und danach, jetzt bist du gesundheitsaffin, stelle ich jetzt mal die These im Raum, dass du sehr gesundheitsaffin bist. Ich weiß es ja auch.
Ja, Sportwissenschaftler, ich wüsste eben, grob, was ich tun würde.
Eben, mit Diplom sogar. Ja, und dann ist aber gut nach 6 Wochen Physiotherapie. Da gibt es kaum Ansätze. Wie bringt man die Leute dann weiterhin
also an Sport und Bewegung? Also ist eine wunderbare Steilvorlage für etwas, wo ich auch schon mal, auch mit Leuten aus einer Krankenkasse schon lange drüber diskutieren dürfte, wo wir auch schon mal zugesprochen haben, wo ich aber auch an die vorgenannten großen Unternehmen denke. Also ich glaube, ab einer bestimmten Unternehmensgröße bildet ein solches Unternehmen auch ziemlich exakt den Bundesdurchschnitt ab, was Krankheitsgeschehen angeht und so weiter und so fort. Und wenn das so ist, dann darf man auch davon ausgehen, dass es auch alle anderen gesundheitsassoziierten Faktoren mit abbildet.
Ja.
Und das, was du gerade angesprochen hast, sind ja graue Patientenakten. Also das sind die Patienten, die eigentlich nicht austherapiert sind, aber eben trotzdem wieder arbeiten. Jeder von auch den Zuhörern kennt das. Das ist der 40-jährige kaufmännische Mitarbeiter, mit dem macht man eine Bedarfsanalyse zum Thema Gesundheit und dann sagt er, ja, also bis 32 habe ich Fußball gespielt, dann habe ich mir was am Knie gemacht, dann war es vorbei, dann hat der Arzt nämlich gesagt, ich soll mich mal schonen und dann sagt man so, ja und jetzt? Ja, ich schone mich ja noch. Ja, und das macht er halt seit 8 Jahren plus die 10 Kilo, die er zugenommen hat und den Rest seines etwas schwierig gesundheitlich gestalteten Lebens lebt er eben auch weiter. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist Menschen, die valide eine Vorerkrankung, eine Vorschädigung haben und die muss gar nicht sichtbar sein. Sie ist eben einfach nur nicht austherapiert. Und natürlich werden die von den Standard-COOs dieser Welt, Chief Operating Officers, als eine FTE, ein Full-Time-Equivalent, also eine Vollzeitkraft geplant. Dann nimmt man da so 10%, man nennt es Blindleistung, das meint einfach, dass Menschen nicht 100% arbeiten können, ist auch genau richtig so, runter und schon bin ich in meiner Produktivitätsberechnung drin.
Ja.
Und jetzt wird es eklig, denn die können keine 90% Produktivität erbringen.
Das ist undenkbar. Auch nicht auf absehbare Zeit meistens.
Exakt, also es ist eine Fehlplanung von vornherein. In der Datenausgangslage ist schon was falsch. Mein Stichwort, auch
weißt, worauf du hinaus bist.
Ja genau, auch das Thema intersektoral ist, was ist hier eigentlich los? Wie kann es sein, dass wir Unternehmen ab einer bestimmten Größe in Deutschland nicht schlichtweg einen sehr sanften Versorgungsauftrag geben und sagen, bitte tragt Sorge dafür, dass diese Leute auskuriert werden. Ihr müsst das nicht bezahlen, ihr müsst weitergeben an die Ärzte. Ja. Also lasst uns über arbeitsplatznahe Versorgung reden. Und das Aufbauen der arbeitsplatznahen Versorgung, der Strukturen innerhalb des Unternehmens, ja, richtig, das ist Vorsorge, also eben. Prävention.
Eben.
Ja? Und es
das
wäre
heißt auf Deutsch, mehr Physios in Unternehmen, mehr
Ich bin gar nicht bei In-Unternehmen. Ich bin bei arbeitsplatznah. Also Terminvereinbarungsmöglichkeiten haben die meisten Krankenkassen.
Okay, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Also einfach nicht so, wie wir aktuell ein medizinisches Versorgungszentrum denken,
ja,
sondern das dann auf Vorsorge und Prävention ausrichten.
Ja, beziehungsweise dafür Sorge tragen, dass in der Nähe, unmittelbaren Nähe des Arbeitsplatzes, Behandlungsmöglichkeiten entstehen, damit Fahrzeiten wegbrechen, damit vielleicht auch Terminkontingente gesichert werden können. Wir haben in einem Ballungszentrum hier in Köln die durchschnittliche Wartezeit auf einen orthopädischen Termin von 2,5 Monaten. Ja, diese 2,5 Monate wird der Mensch mit Rückenbeschwerden definitiv eins nicht tun. Er wird nicht produktiv arbeiten.
Er wird auch nicht am BGM-Maßnahmen teilnehmen.
Auf keinen Fall. Der Schaden, der dadurch entsteht, ist katastrophal.
Ja.
So, und das bringt uns, finde ich, auch die Berechtigung zu sagen, liebe Berufsgenossenschaften, was ist los? Das ist euer Thema. Die sind auf dem Weg in die Berufsunfähigkeit.
Ja.
Ja? Rentenversicherung, wie sieht's aus? Ja. Wollen wir früher anfangen mit der Rente? Ja, also wie geht das denn? Und deswegen, nee, es geht nicht nur um die GKV, aber der Richtungsgeber dafür, und das ist, glaube ich, das, worüber wir heute reden, ist die Politik. Und die Politik ist ganz offensichtlich in der Komplexität des Themas Arbeit und Gesundheit
ein bisschen arg überfordert.
Richtig. Also nicht tief genug drin. Und wenn wir zwei uns so einfache Lösungen so schnell erdenken können, dann mag man die diskutieren.
Und das nur mit einer Tasse Kaffee.
So ist es. Und leider kommt auch keine nach, weil sonst muss ich aus dem Bild laufen. Aber das ist das Thema, wo ich sage, da müssen wir drüber nachdenken.
Da müssen wir auch mal als Branche selber von unserem hohen Ross runter und auch mal, wie wir das jetzt auch in Ansätzen versuchen, einfach mal übergreifend zu denken. Und nicht immer nur unser eigenes Ding zu machen.
Und gemeinsam auch mal laut werden. Und ja, das meint sowieso. Gemeinsam, finde ich, auch mit Krankenkassen. Auch wenn es klingt jetzt verrückt, aber eigentlich müssten sich Krankenkassen dagegen sperren, den Präventionsauftrag, so wie er ist, weiter zu erfüllen, weil sie dazu gar nicht in der Lage sein können.
Der Mensch ist ein möglich. Gewohnheitstier.
Ja,
das ist stimmt. Gemütlich, sich auf einen Paragraphen zu berufen, den es halt schon länger gibt.
Und was mir dabei noch einfällt, wir haben ja jetzt wir haben festgehalten, es geht ums Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das Bekanntmachen von gesunder Arbeit. Die gar nicht mal Koexistenz, sondern die Unabdingbarkeit klarzustellen.
Ja. Ja.
Dann die richtige Allokation von Budgets zu ermöglichen. Mhm. Und zwar intrinsisch motiviert von Unternehmen, von Dienstleistern, meinetwegen auch von Krankenkassen, die bundesweite Tätigkeiten versuchen umzusetzen, ja, und dafür auch nochmal eine Alimentierung benötigen. Das wäre für mich vollkommen in Ordnung, wenn man das macht. Aber aus der intrinsischen Motivation herausarbeiten, daran kann ich nämlich dann auch die Wirksamkeit meiner Öffentlichkeitssäule bemessen. Weil wenn dann trotzdem keiner kommt, dann weiß ich einfach, ich bin halt schlecht und das Geld kann ich einsparen.
Genau.
Ja?
Genau.
So.
Das heißt aber auch von dem Denken weg und ich hole mir wirklich pro Jahr 15, 20, manche sind Fachbücher, manche, na, ist jetzt egal. Ich hole mir BGM-Fachbücher.
Mhm.
Da klingt alles positiv.
Ja.
Da klingt alles positiv.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Ich verstehe das absolut, dass man als Unternehmen oder als Dienstleister sich präsentieren möchte. Wir haben da dieses und jenes gemacht. Das war die Ausgangssituation, das war die Lösungsmöglichkeit. Als ob BGM immer nur geradlinig laufen würde.
Natürlich nicht. Und wissenschaftliches Arbeiten hat übrigens auch immer eine Nullhypothese in sich. Also ja, meine Vermutung stimmt nicht.
Ja. Ja?
Die Falsifizierbarkeit von dem Vorgehen in gesunder Arbeit, die ist im Moment gar nicht gegeben. Sondern es gibt immer nur irgendwelche Werbebroschürchen.
Es muss lauter werden und es muss einfach ehrlicher werden.
Ja.
Ich bemühe mich selber auf LinkedIn oder auf welchen Plattformen auch immer, auch wirklich mal zu erwähnen, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn ich mich mal irgendwo getäuscht habe, was vollkommen okay und normal ist.
Natürlich ist es sogar nicht nur okay, es ist total wichtig, darüber mal zu reden, was hat nicht geklappt, warum war das so und was macht man in Zukunft anders, damit es besser wird. Das ist übrigens im Vertrieb, in der Bilanzierung, im Budget, in Projektmanagement. Wenn man das nicht macht, scheitert man.
Ja.
Und das ist ein großes Thema. Lass uns trotzdem noch mal über eins reden. Wir haben über die Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, da haben wir irgendwie einen Konsens. Wir haben über soziale, wir haben so ganz kurz mal über soziale Marktwirtschaft, Freimarktwirtschaft und Konsorten philosophiert.
Du hast rote Socken
an. Ja, ja, ich habe rote Socken an, richtig, habe ich auch gerade gesehen. Mit roten Streifen an Schuhen. Nichtsdestotrotz, wir müssen auch mal inhaltlich das Thema noch mal neu denken. Also wir haben eine Strukturierung nach Setting-Ansätzen.
Ja.
Arbeit, Freizeit, Kommune, ja, etc.
Ich finde das nicht richtig.
Ja, genau. Das ist nicht richtig. Das ist,
nächstes Thema. Nein.
Das ist wie wenn man sagen würde, ja, ich gehe aber in den Supermarkt immer nur in die Fleischabteilung und dann gehe ich aber noch in einen anderen Supermarkt, wirklich, da zum Gemüse.
Das lässt sich gut beschreiben in Setting-Ansätzen und ich verstehe den Gedankengang dahinter, es ist aber realitätsfremd.
Also ich pflichte dir bei. Die Frage ist, ist das mit den Setting-Ansätzen zu Ende gedacht? 95% der Maßnahmen, die wir in Deutschland umsetzen, und wir sind Deutschlands größter Dienstleister, also da steht was dahinter. Ja, wir berühren jedes Jahr weit über 380.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sind Setting-übergreifend. Also sie sind handlungsfeldübergreifend.
Das Einzige, wo ich wirklich Setting-übergreifend verstehe in einem Kontext, ist das Setting Berufsgruppe.
Ja.
Weil die hat ähnliche Belastungen, wenn nicht sogar die gleichen.
Ja.
Da verstehe ich das voll und ganz. Aber ansonsten?
Und deswegen, also wir haben die Settings, wir haben Handlungsfelder. Das, was ich meinte, wir sind handlungsfeldübergreifend, aber wir sind eben leider nicht, sorry, muss ich mich korrigieren, das habe ich falsch gesagt einfach gerade, wir sind eben nicht wirklich settingübergreifend. Und was ich feststelle ist, so oder so, es besteht die Pflicht, das ist übrigens das dritte dieser Grundherausforderungen, von denen wir gesprochen haben, ganz zu Beginn. Ich muss die relevanten Zielgruppen im Unternehmen treffen.
Oh, mein Lieblingsthema.
Ja, ja, aber klar. Also wenn ich sage, mein Krankenstand ist so hoch, dann sollte ich mich um diejenigen kümmern, deren Krankenstand offensichtlich interferiert ist. Und ich sollte mich anders um diejenigen kümmern, deren Krankenstand gut ist, weil sonst wird er sich ändern.
Das könnt ihr die Leute ja auch mal loben, das wäre auch mal eine schöne Sache.
Ja, da sind wir in einem Komplex drin, der ist in Deutschland auch mehr als nur tradiert. Das ist
auch Herausforderungskomplex hier oben drüber.
Das stimmt, ja. Um es kurz zu machen, vierter Punkt, wir sollten endlich mal den Beweis antreten. Also es müssen KPIs, es muss ein betriebswirtschaftlicher Nachweis dafür da sein, sonst macht ein Unternehmen auch nicht mit. Und es muss ganzheitlich und nachhaltig in einem System eingegossen sein, weil es sonst, wenn es der Wirtschaft mal schlecht geht, einfach einbricht. Aber ich bin beim Thema Zielgruppen. Ich stelle fest, es gibt nicht eine einzige Beschreibung von Mindeststandards.
Ja.
Also gewerbliche Mitarbeitende, im produzierenden Umfeld an Maschinen. Es gibt keine Standards für Prävention.
Richtig.
Das ist eine Katastrophe.
Nur in der Arbeitssicherheit.
Ja.
Da gibt es Sicherheitsvorkehrungen, zum Glück. Da macht uns in Deutschland auch, glaube ich, kaum ein Land irgendwas vor.
Muss man auch die Branche einfach loben.
Das ist wirklich krass. Und die gibt es auch schon lange, auch seit Jahrzehnten. Die hinterfragt sich auch selber. Die DIN-Normen kommen gefühlt alle ein, zwei Jahre neu.
Ja.
Werden überarbeitet, also da sind wir noch weit entfernt im BGM.
ISO 45001,
das
ja,
ist stark.
Da steht das drin, das ist wirklich, also das ist sehr, sehr gut, aber es ist eben nicht das eigentliche Gesundheitsmanagement, sondern es ist ein Teilaspekt davon, der ist hochprofessionell, das merkt man, das finde ich
bin
auch.
Bin ich neidisch.
Ja, bin ich auch neidisch, auch Leitmerkmalmethoden und Konsorten, ja, alles liniert immer wieder auf Prozesse, auf Standards, auf Normen ab und ich bin weit weg davon, immer alles durchzuregulieren. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass es auch für Unternehmen überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich mal einen Standard abzugucken irgendwo und zu sagen, was muss ich denn eigentlich mindestens tun, ja, im Rahmen der Vorsorge für meine Leute? Und wenn mir dann jetzt jemand kommt, ja, man muss ja eine Gefährdungsbeurteilung machen und so weiter, da kann ich nur sagen, ich erlebe in Deutschland Gefährdungsbeurteilungen, da könnte ich, also so viel kann ich gar nicht fressen, wie ich K-Piep machen möchte. Also Begehung, Interviews, danach viele gute Kaffees mit Vorständen, mit guten Ratschlägen und yo, gesetzlich ist es ja jetzt erledigt, Haken dran.
Fertig. Einfach, bequem.
Ja, also das ist leider scheiße, so, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und es reicht nicht. Wir müssen über diese Standards sprechen. Diese Standards zu definieren ist übrigens eine absolute Leichtigkeit. Ja, also es gibt sehr gute Datenausgangslagen. Wir alleine in der MOVE, wir haben über 85.000 Messdaten nur aus dem Bereich Rückenkraft. Und wir können das genauestens aufteilen in Lebensdekaden, in Zielgruppen und so weiter und so weiter. Wir wissen, was da ist. Das ist mehr, als die meisten Universitäten haben.
Ja.
Aber es gibt niemanden, der sagt, gib mal. Ja? Und deswegen glaube ich, also wenn wir weiter in zielgruppenspezifischen Themen unterwegs sind, dann müssen wir uns alle zusammen vornehmen, Mindeststandards zu schaffen. Das ist etwas, was man aus einem solchen Fonds super gut finanzieren kann. Shoutout, sorry, gleich, ja, an Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit.
Ja, absolut, Inspirationsquelle auch.
Top, ja, super gute Arbeit.
Wo sitzen die?
In Dortmund sitzen die. War das ein Test, oder?
Nein.
Ja. Gibt aber noch, also ich will jetzt hier nicht nur, es gibt noch ein paar andere wirklich ganz, ganz exzellente Einrichtungen,
ja,
die genügend Neutralität haben. Ja. Vielfach sind auch Veröffentlichungen von Berufsgenossenschaften wirklich gut erarbeitet. Es sind nur viel zu wenige.
Da darf man auch mal auf eine andere Berufsgenossenschaft gucken, muss man nicht immer nur auf die eigene.
Korrekt, ja. Also dort gibt es Optionen. Aber es weiß wieder keiner. Und wer muss es wissen? Der Bastian Schmidt-Bleicher mit 70 Festangestellten, der muss es wissen. Weil der muss es gesagt bekommen, dass es diese Standards gibt.
Genau.
Ja, und da sind wir beim Thema Öffentlichkeitsarbeit wieder.
Und wenn es so bekannt wäre, ich mag den Konjunktiv im BGM sowieso nicht, aber wenn es so bekannt wäre, dann könnte sich auch ein Unternehmen, das mit BGM davor noch nie irgendwas zu tun hatte, daran orientieren.
Hm.
Das wäre doch schön. Was müssen wir wirklich leisten, dass wir mal an den Mindeststandard, ne? Das ist noch keine Überdurchschnittlichkeit, dass wir da mal langsam hinfinden.
Ganz ohne Frage. Und das geht einher mit dem Thema, was für eine Größenkategorie habe ich, aber unter, ja, unter dem Funktionalitätsaspekt. Und tatsächlich dann mal die Frage, nicht, was kann eigentlich eine Politik für mich leisten? Ich leite so ganz leicht über ins Thema Eigenlobkritik stinkt. Also Eigenlob stinkt. Vielleicht nicht die Frage lassen, was kann denn jetzt eine Krankenkasse für mich tun? Was kann denn jetzt die Politik für mich tun? Was können, ja, Berufsgenossenschaften für mich, ja, tun? Sondern was könnte ich eigentlich für die Gesellschaft, aus der ich meinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg ziehe, tun? Und da sind wir beim Thema Gesundheit auch in der moralischen Phase angekommen. Und da möchte ich noch einen kleinen Ausflug machen. Es gibt zwei Arten in meiner Welt, ergänz gerne oder sag mal, wie, mhm, du das siehst, gesunde Arbeit zu gestalten. Das eine ist tatsächlich im weitesten Sinne zielgruppenspezifisch, settingorientiert, handlungsfeldorientiert, dieser Formenkreis zu arbeiten. Das andere ist, sich an Lebensphasen zu orientieren.
Ja.
Also den Fokus auf den Mensch zu setzen und sagen, so, das ist die Phase, in der ist der halt noch ein Kind, dann wird der ein Jugendlicher. Und da gibt es ja tausend Assoziationen zu. Marketing macht uns das übrigens vor, ja, mit ihrer Persona-Forschung, ja, letzten Endes. Und es ist doch auch vollkommen logisch, der 30- bis 35-Jährige, der jetzt wahrscheinlich drei elementare Punkte. Der wird jetzt wahrscheinlich in der Zeit irgendwann...
Ist das so? Ja, da komme ich im September dahin.
Ja, also du wirst jetzt irgendwann... Okay. Du wirst jetzt irgendwann heiraten. Du wirst über eine Immobilie oder irgendeine Form von Kauf einer Immobilie nachdenken. Und das Thema Kinderplanung, Familienplanung kommt, ja, irgendwo auf den Tisch. Das alles kann ich ja in einem Spannungsdreieck oder ein Spinnennetz locker... Also, da wird es sehr hohen Fokus auf Geld geben. Geld kriegt man in Deutschland im Moment, indem man mehr Zeit investiert, also Überstunden kloppen und Konsorten. Und von hier aus ist es nicht mehr sehr schwer, Beanspruchungen und Belastungen abzuleiten. Also das mal im Grundsatz zu untersuchen und vielleicht das für Mindeststandards zu nutzen und einfach als Leitfaden an die Hand zu geben für Unternehmen,
was
wäre
so viel,
schon ein Riesenvorteil.
Was so viel realistischer ist,
ja,
was so viel näher an der Praxis ist. Ein Azubi von uns mit 18 Jahren, der interessiert sich nicht für Rückenschmerzen.
Nee.
Der kennt noch keine Rückenschmerzen.
Richtig.
Hoffentlich lernt er sie niemals kennen. Und das hat so viel mehr mit dem beruflichen Leben einfach zu tun. Und wir kategorisieren immer in Handlungsfelder und in verschiedenen Settings. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Also bin ich absolut bei dir. Lass uns trotzdem mal kurz auf, also wir haben uns jetzt ja hier hingesetzt und haben, ja, also ich hoffe, es war eigentlich nicht so ein großes Bashing, sondern auch konstruktiv.
Ja, wir sind ja auch, es ist ja auch Jammern auf hohem Niveau, muss man auch mal sagen. Es geht immer noch besser, Aber ich gucke mir an, was andere Länder in dem Bereich machen. Da ist teilweise BGM noch gar nicht bekannt. Trotzdem, man kann sich nicht auf diesem Status quo ausruhen. Jetzt haben wir die Situation, wie wir sie haben als Wirtschaftsmacht Deutschland. Jetzt sollten wir schon, jetzt wird es fast schon wieder politisch, uns überlegen, wie können wir das noch weiter ausbauen. Und da ist halt gesunde Arbeit einfach, das ist keine Stellschraube, das ist ein Riesen, das ist auch kein Hebel, das ist ein, was noch Größeres. Vielleicht fällt dir noch ein besseres Bild ein.
Also ich glaube, dass das Thema gesunde Arbeit bzw. das Thema Arbeit und Gesundheit ist bezogen darauf, wie sich die Demografie in Deutschland entwickelt.
Ja. Einfach, ist aber sehr gut planbar.
Ja, genau. Und genau deswegen. Also das ist keine Frage mehr des Obs. Es ist eine Frage des hochfunktionellen, schnell wirksamen Wies. Denn es ist ein Teil des Wettbewerbsvorsprungs für die nächsten 20 Jahre. Ja. Und jedwede Zukunftsforschung prognostiziert das auch.
Ja.
Und wir gucken uns das aber im Moment ziemlich stumpf an.
Ja, die Zukunftsforschenden, die sagen uns dann aber, wir haben es euch früher gesagt.
Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen immer das Problem an der ganzen Kiste. Da bin ich bei dir. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, zum Thema Eigenlob stinkt, sagen wir es auch mal mit aller Wahrheit. Es ist leicht, sich hier auf zwei bunte Sessel zu setzen und zu sagen, das ist alles doof. Ja? Ja. Es geht auch für uns darum, aufzustehen und zu sagen, hey, so kann es nicht laufen. Und da, wo Personalentwicklung, Leadership, alles, was auch an Trends im Moment zu erkennen ist, in der Wirtschaft herkommt, da sind auch Leute aufgestanden, da haben Leute gekämpft. New Work. Da haben Leute sich jahrzehntelang als Spinner bezeichnen lassen.
Mhm. Ja, heute?
Ja, heute kauft sich das erzkonservative Unternehmen erstmal einen Kicker und sagt dann, es wäre New Work. Aber nichtsdestotrotz.
Dieses Tischkicker gibt es. Das sind Leute, die nicht gut spielen können,
am Tischkicker. Ja, also ich glaube, wir müssen uns darüber bewusst sein,
wir müssen alle mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen.
Ja, und ich finde, wir dürfen auch nicht von der Politik erwarten, dass sie sich eigenständig in Gänze informiert. Das ist nicht möglich. Nein. Also bei der Vielzahl an Informationen und so weiter, die kommt. Das heißt, wir müssen aktiv den Kontakt zur Politik suchen. Das mache ich mal wirklich als Aufruf. Also wenn Unternehmensvertreterinnen und Vertreter sich zusammenschließen wollen, wenn Dienstleisterinnen und Dienstleister sich zusammenschließen wollen, es gibt den BBGM, das ist der Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement, es gibt eine MOVE, die sicherlich auch gute Kontakte hat, es gibt einen Unternehmensvertreter mit Niklas Magal, der sicherlich auch bereit wäre, dort zu sprechen, dann müssen wir gemeinsam die Initiative ergreifen. Also wenn wir ein Interesse daran haben, Arbeit und Gesundheit miteinander zu kombinieren, dann wird das nur darüber gehen, dass man lauter ist.
Alleine oder gemeinsam?
So oder so. Es nicht zu tun, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass auch nichts passiert.
Das fällt uns dann auf die Füße.
Genau.
Also da können wir dann, sitzen wir dann in 2 Jahren nochmal hier und sagen, Mensch.
Mensch, wir hatten ja damals gesagt. Genau. Ja, Niklas, war super spannend. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Wir haben uns mal wieder wirklich das Einfachste aller Themen rausgesucht.
Glaube ich auch.
Aber da war, glaube ich, schon das ein oder andere wirklich Kluge dabei, wo die Reise hingehen kann.
Ja.
Der Status quo vom BGM kann so nicht bleiben.
Genau. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, bitte markieren und einfach immer @Bundesministerium Gesundheit verlinken.
Genau.
Ja, bei LinkedIn. Und gerne auch @Hubertus Heil, @Karl Lauterbach.
Die freuen sich.
Ja, die sind ja auch
der
Social Media affin.
Karl Lauterbach auf LinkedIn?
Ich bin mir sicher, also auf LinkedIn ist, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Auf Instagram ist er, da können wir ihn verlinken.
Na dann, dann da auf jeden Fall. Also, erst nochmal vielen lieben Dank für deinen Beitrag. Wir machen in dem Thema weiter. Wer sagt, Mensch, finde ich cool, auf LinkedIn findet ihr uns beide. Unter www.my-move.de findet man so oder so immer weitere Informationen zum Thema gesunde Arbeit. Folgt uns und wir spielen das Spiel eine Runde weiter. Wir drehen das Thema gesunde Arbeit eine Runde auf. Machen wir es so.
Ja, sollen wir noch jeder einen Zukunftsausblick machen?
Schön, mach mal.
Also wer, These von mir, wer jetzt behauptet, das BGM in den 5 Jahren wird das BGM bleiben, dass es heute ist, viel Spaß.
Also wer das denkt, der denkt definitiv falsch.
Das wird definitiv, weil es aus so vielen Gesichtspunkten einfach klug ist, sich weiter vernetzen mit anderen Themen. Das muss nicht nur Personalentwicklung sein. Das kann auch Diversity sein. Das kann auch Arbeitssicherheit sein. Das kann aber halt auch wirklich das Thema New Work sein. Und da gibt es jetzt schon Ansätze. Das sehe ich daran, dass viele, die im BGM mal verantwortlich waren in irgendeiner Funktion auf Unternehmensseite, was deren nächste Stufe ist. Da kann man das so ein bisschen ablesen, ja, dass die Reise schon deutlich interdisziplinärer ist.
Also das große Thema People Experience und Employee Experience, das kommt und Gesundheit ist ein elementarer Bestandteil davon. Meine Zukunftsprognose, das ganze Thema Gesundheit und gesunde Arbeit wird deutlich strategischer. Wir werden dieses große Thema Environment, Safety und Governance sehen, ESG. Schon heute fangen Unternehmen an, sich danach zu bewerten. Das ist teilweise schon in den M&A-Prozessen relevant. Und man darf bitte eins nicht vergessen, also unter dem Thema Governance und unter dem Thema Safety steht auch das Thema Health. Und in dem Moment, wo das in den Vorstandsetagen ankommt und wo man merkt, damit kriege ich einen Einfluss auf meinen größten Kostenblock, ich sage aber auch ganz ehrlich auf den größten Chancenblock, den ich habe, nämlich das Personal. Das sind Investitionen, wer die nicht tätigt, den wird es halt in 5 Jahren auch gar nicht mehr geben.
Jetzt wird es zum Ende hin doch nochmal wirtschaftlich, das ist doch schön.
Genau. Also, in diesem Sinne, bleibt alle gesund und immer weiter. Wir freuen uns auf jede Menge Bezugnahmen.
Ja. Alles schön klar. War's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.